Damit begrüßt Sie Friedrich Hoog zur heutigen Plattform bei Radio Free FM. Roland Meckle von der Regionalen Energieagentur hier in Ulm ist unser Studiogast in der heutigen Sendung. Herzlich willkommen, Herr Meckle.
Hallo.
Ja, Herr Meckle, wir sind heute sozusagen in Nachfolge einer Sendung, die es kürzlich schon mal gab hier. Und da haben wir beim letzten Mal mit dem Kollegen Fabiano Nitsch ein Thema herausgearbeitet, die Regionale Energieagentur. Dieses Thema lohnt doch eine eigene Sendung, haben wir festgestellt. Und wir haben ein kleines Vorgespräch geführt und gesehen, da gibt's ja unheimlich vieles, was da interessant ist zu berichten für Leute, die bauen wollen oder die sanieren wollen, für Eigentümer und Mieter. Für jeden ist da was Interessantes mit dabei. Die Regionale Energieagentur ist ja eine gemeinnützige GmbH. Was bedeutet denn dies und wie ist die gegründet worden? Wann und von wem?
Die Regionale Energieagentur in Ulm ist gegründet worden im Juli 2008. Wir konnten dann starten eigentlich im Oktober 2008, also jetzt ziemlich genau seit 3 Jahren am Markt und aktiv. Gegründet wurde die Energieagentur von 12 Gesellschaftern. 4 dieser Gesellschafter sind die Kommunen der Stadt Ulm. Das ist der Landkreis Alb-Donau-Kreis, der Landkreis Neu-Ulm und der Landkreis Heidenheim. Wir haben 7 Energieversorger mit im Boot, regionale Energieversorger und auch die Kreishandwerkerschaft, die dieses ganze Konstrukt mit unterstützt. Über diese Gesellschaft selber können wir dann in einer gemeinnützigen GmbH Bürgerinnen und Bürger beraten zu diesen Energiefragen, Energiethemen, Energieeffizienz und Förderprogrammen, alles was damit dazugehört. Und haben den Vorteil, dass über diese Energieberatungen, die wir hier anbieten, keine weiteren Produkte irgendwie im Nachlauf angeboten wurden. Wir haben also diese Neutralität, in der wir verpflichtet sind, deswegen auch diese gemeinnützige GmbH, dass kein Produkt im Hintergrund steht, was die Beratung irgendwie beeinflussen könnte.
Das heißt, die unabhängige Beratung, das ist das, was man bei Ihnen bekommen kann. Wenn man zu Ihnen kommt, wird man am Anfang mit Erstberatungsgespräch sogar kostenlos beraten, haben Sie gesagt. Das finde ich ja ganz toll.
Jawohl, diese kostenlose Erstberatung ist die öffentliche Daseinsvorsorge der Kreise, die an uns delegiert wurde. Und mit dieser öffentlichen Daseinsvorsorge bieten wir diese erste Beratung kostenfrei allen Bürgern an, für das erste Beratungsgespräch. Und es hat einfach den Vorteil, dass viele Bürgerinnen und Bürger doch überlegen und sagen, was können wir denn tun? Eigentlich sollten wir was tun, aber wie sollten wir es tun? Und man ist relativ unsicher und weiß nicht so recht, wie soll man das Ganze angehen? Und wenn man dann, ich sage jetzt mal, ein klassisches Ingenieurbüro kommt oder zu einem Handwerker, dann ist man doch in einer gewissen Verpflichtung, irgendwas zu tun und kann dann eigentlich nicht am Ende des Gesprächs sagen, jetzt weiß ich mal Bescheid. Eigentlich der Konsens wäre jetzt zu sagen, eigentlich ich mache nichts. Und bei uns kann man dann wirklich sich mal vorab informieren über die Baukonstruktion, über die Heizungsanlage, über Fördermöglichkeiten und allem, was dazugehört. Und kann dann trotz alledem entscheiden, ohne dass man irgendwelche Verpflichtungen hat oder zumindest moralische Verpflichtungen eingeht, ob man denn diese Sanierung angeht oder ob man vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht auch umschwenkt und was anderes macht.
Ehe wir genau ermitteln, wie man sich an Sie wendet und was Sie einem dann im Detail sagen, wollte ich jetzt noch wissen, wer hatte denn die ursprüngliche Idee zur Energieagentur?
Es waren mehrere Initiativen, die aktiv wurden in diesem Bereich. Zum einen waren Bestrebungen im Bereich der Stadt Ulm über die lokale Agenda-Gruppe. AK Energie ist ein spezieller Kreis, der sich damit auseinandergesetzt hat, der natürlich dann auch eine Energieagentur hier in Ulm eingefordert hat. Des Weiteren war aber auch der Kreistag des Alb-Donau-Kreises sehr aktiv mit der Initiative von den Landfrauen, die einfach in diesem Bereich ebenfalls festgestellt haben, es gibt um uns herum einige Energieagenturen erfolgreich und warum haben wir in diesem Bereich das Ganze nicht irgendwie auch mit bei uns im Kreis mit dabei drin? Und dann wurden die entsprechenden Anträge gestellt und dann auch vom Kreistag entsprechend bewilligt, ebenso wie bei der Stadt.
Mit anderen Worten, andere Landkreise haben schon diese Energieagentur. Wissen Sie, welcher Landkreis da Vorreiter war?
Die ersten Landkreise, die eigentlich aktiv mit Energieagenturen dabei waren, das war Ravensburg als einer unserer näheren. Es war Stuttgart relativ bald am Start, also der Stadtkreis Stuttgart, genauso wie Freiburg und wer war noch mit dabei? Das war Heidelberg, genau. Mhm. Das waren so die ersten Agenturen, die wir im Land gefunden haben. Und wir haben jetzt mittlerweile rund 31 Agenturen, fast flächendeckend in ganz Baden-Württemberg eigentlich am Start, die mit dabei sind jetzt.
Ja, Sie selber, Herr Meckle, sind Geschäftsführer für die Ulmer Agentur. Und das ist ja eine GmbH, eine gemeinnützige GmbH. Jetzt ist es so, ich habe auf der Website gesehen, Oberbürgermeister Ivo Gönner ist Vorsitzender der Gesellschaft. Wie funktioniert dieses Zusammenspiel denn?
Okay, wir haben natürlich eine Gesellschafterversammlung, die natürlich über die Geschicke und über die Lenkung dieser Energieagentur natürlich wacht und das Ganze beobachtet bzw. steuert, wie eine Art Steuerungsgruppe. Und es gibt immer einen Vorsitzenden auf kommunaler Ebene, also entweder einer der Herren Landräte oder der Herr Oberbürgermeister, die dann als Vorsitzende diese Gesellschaft leiten, um auch hier wieder diese Neutralität natürlich nach außen darzustellen. Und über diese Gesellschafterversammlung können wir dann einfach auch unsere Projekte und unsere Aktivitäten dann entsprechend einstellen, finanzieren und entsprechend dann natürlich auch durchführen.
Sie selber sitzen ja in dem Gebäude von der IHK, sind aber nicht irgendwie Teil der IHK, gell?
Nein, wir haben, wie gesagt, diesen Gesellschafterkreis. Des Weiteren gibt es aber auch bei uns auch einen Beirat. Und dieser Beirat, da sind dann also zu Beratungszwecken verschiedene Institutionen wieder mit dabei, über den Bauernverband, über die Architektenkammergruppe, aber genauso auch die Handwerkskammer Ulm beziehungsweise die IHK Ulm.
Sie selber kommen ja auch aus dem Handwerk und haben dann sich Richtung Energieberater weiterentwickelt.
Handwerkliche Wurzeln sind da, jawohl. Ich habe eine Lehre hier in Ulm als Zimmerer begonnen. Dieser Beruf hat mich fasziniert. Dieser Beruf hat auch viel mit Energie zu tun, hat mich dann also bewegt, den Meister zu machen. Und über den Zimmermeister bin ich dann in einer Ausbildungs- und Weiterbildungseinrichtung des Verbandes an diese Gebäude-Energieberaterschiene gelangt. Und konnte dann natürlich diese Belange der Energieberatung intensiver kennenlernen, auch von verschiedenen weiteren Facetten als nur die Beratung. Und habe dadurch diese Möglichkeit bekommen, jetzt auch als Geschäftsführer der Energieagentur in Ulm hier tätig zu werden.
Das heißt, Sie sind mittlerweile hauptamtlich dort tätig?
Hauptamtlich, wir sind mit anderthalb Stellen dabei. Das heißt, wir haben eine Vollzeitstelle als Energieberater und eine halbe Stelle für eine kaufmännische Fachfrau, die dann einfach die Büro- und Schreibtätigkeiten dann, die notwendig sind und anfallen, dann bewerkstelligt.
Was die Aufgaben sind und wie das im Detail durchgeführt wird, werden wir gleich erfahren. Die Plattform bei Radio Free FM. Zu Gast ist Herr Roland Meckle von der Regionalen Energieagentur hier in Ulm. Und Herr Meckle, wir haben schon ganz kurz die Tätigkeit etwas umrissen. Jetzt wollen wir mal die Aufgaben etwas tiefgründiger bearbeiten. Unabhängige Gebäude- und Energieberatung. Was bedeutet das?
Es gibt viele Gebäude bei uns, die sehr individuell eigentlich hergestellt wurden. Wir haben im Bauwesen leider nicht, wie in der großen Industrie von der Autos und so weiter, eine Serie, die komplett gleich produziert wird, sondern die Gebäude sind alle individual. Ist auch gut so. Und diese individuellen Gebäude, die müssen natürlich dann auch individuell betrachtet werden. Ja, wenn jetzt natürlich das an eine Sanierung geht oder eine Modernisierung, wie wir es nennen, also Modernisierung dann nicht nur einen Zustand wiederherzustellen, wie er mal war, sondern besser zu gestalten, dann müssen wir natürlich gucken, welche Baukonstruktion sitzt denn eigentlich unten drin? Wie wird die Energieversorgung dieses Gebäudes sichergestellt? Und was passt eigentlich zu dem Kunden direkt? Und in diesem Bereich wollen wir dann natürlich auch konkret wissen, wie sind die Intentionen unserer Kunden denn überhaupt? Wichtig ist dann, dass die Leute natürlich Baupläne mitbringen, dass sie natürlich Bilder vom Gebäude mitbringen und dass man dann wirklich einen konkreten Eindruck sich verschaffen kann von so einem Gebäude. Wie tickt das Gebäude und wie wird das Gebäude denn überhaupt betrieben? Ja, weil jedes Gebäude wird ja auch wieder andersrum genutzt. Wir haben die gleichen Gebäude teilweise, die aber ganz unterschiedlicher Nutzung erfahren. Das sind Dinge, die wir in einem Gespräch einfach gemeinsam kennenlernen wollen, um dann zu beurteilen, wo können wir mit diesem Gebäude hingehen? Was passt zu dem Gebäude? Passt eine Außenwanddämmung, passen neue Fenster. Wenn neue Fenster reinkommen ohne eine Außenwanddämmung, muss man natürlich wieder aufpassen auf die Bauphysik. Das ist natürlich dann unser Spezialthema, dass wir natürlich diese kritischen Punkte, diese Schnittstellen versuchen zu beleuchten und zu erklären, warum es wichtig ist, dass so ein Fenster nach dem Einbau dann auch mit der richtigen Lüftung versehen muss, dass man dann die Wärmedämmung so anschließen muss, dass nicht irgendwelche Wärmebrücken entstehen und dann eventuell sogar Schwitzwasser und Schimmel entsteht. Das sind Dinge, die wir einfach versuchen, in der Beratung hervorzuheben, dass die Bauausführung dann gleich richtig funktioniert. und dass auch unsere Kunden dann auch ganz klar erkennen, wo ist der Mehrwert, wenn solche Angebote von den Handwerkern erstellt werden, die ja sehr seriös und sehr gute Dinge ja anbieten, aber häufig nur aus Kostengründen wieder rausgestrichen worden, weil man nicht versteht, warum das angeboten worden ist. Und das sind Dinge, die wir dann einfach versuchen, individuell für dieses Gebäude bereitzustellen.
Haben denn die Leute immer genügend Pläne und Informationen, Fotos dabei? Können sie aus dem Material das Ganze erarbeiten oder müssen sie auch vor Ort mal nachschauen, wie das aussieht?
Also es ist klar, dass wir natürlich vor Ort wesentlich mehr erkennen können und dass vor Ort natürlich die Situation viel besser noch begreifbar wird. Kein Thema. Aber ich muss mal einfach so die Lanze für uns brechen und sagen, in den Beratungen, die wir mit unseren Netzwerkpartnern gemeinsam durchführen, die dann entweder bei uns an der Geschäftsstelle in Ulm stattfinden oder auch an den Rathäusern, die wir draußen damit anbieten, können wir eine sehr hohe Trefferquote erzielen und wir können die Richtung vorgeben. Und man kann einfach ein Gefühl dafür bekommen, in welche Richtung geht es denn mit dem Gebäude eigentlich? Wo wollen die Leute denn eigentlich hingehen? Und ich denke, das können wir auf jeden Fall vermitteln, dass das funktioniert und dass die Leute wirklich nach so einer Beratung dann auch wissen, in welche Richtung wollen sie das Ganze weiter dann betreiben, mit wem müssen sie Kontakt aufnehmen. Und wie kann man dann weiter den Fortlauf des Gebäudes dann gestalten?
Ich meine herauszuhören, dass Sie meistens oder überwiegend zumindest doch im Bestand arbeiten, bei Altbausanierungen eingeschaltet werden. Haben Sie auch Neubauten?
Der Bestandsbau ist für uns natürlich der wesentliche Bereich. Da sind wir sicherlich mit 85-90% dabei. Und wir haben natürlich auch die meisten Gebäude, die natürlich im Bestand hier vorhanden sind. Das muss man einfach dazu sagen. Wobei der Neubau mittlerweile ein ganz interessantes Feld für uns geworden ist. Auch da haben wir Zuwächse, dass wir auch dann, wenn Neubaugebiete kommen, wahrgenommen werden und dass dann aus einem Baugebiet auch öfters auch mehrere neue Bauherren, die dort bauen wollen, dann auch die Beratung im Vorfeld in Anspruch nehmen und dann einfach das Ganze nochmal als Absicherung sehen, zu den Maßnahmen, die sie dann einfach auch vom Architekt und ihren Ingenieuren vorgelegt bekommen oder auch was sie dann in den Angeboten der Handwerker finden, dass sie einfach nochmal eine Meinung wissen wollen, dass sie einfach nochmal wissen wollen, sind wir da richtig, könnte es so funktionieren, sind wir da wirklich richtig aufgestellt für die Zukunft.
Die rechtlichen Rahmenbedingungen, die können wir natürlich auch aufarbeiten, machen wir im nächsten Block. Im Moment interessiert mich mehr, wer sind denn genau Ihre Partner, mit wem arbeiten Sie zusammen, Architekten, Fachingenieure, Firmen, wie sieht dieses Konstrukt denn genau aus?
Also zusammenarbeiten tun wir mit allen. Das sind Handwerker, das sind Bauingenieure, Versorgungsingenieure, es sind Architekten. Es ist wichtig, man muss alle, die mit diesem Thema Energie, alle, die mit dem Thema Bauen behaftet sind, mit in das Boot nehmen. Man kann nicht einen außen vor lassen, geht nicht. Und das wollen wir auch gar nicht. Und da sehen wir auch unsere Aufgabe als Energieagentur, diese Vernetzung von allen am Bau Beteiligten, wie man so schön sagt, hinzukriegen. Klar ist ein sehr, sehr schwieriger Weg, da stehen wir natürlich teilweise immer noch mit an den Anfängen, aber wir versuchen dieses Netzwerk aufzubauen und mit diesem Netzwerk dann wirklich zu arbeiten. Ich habe vorher mal von einem internen Netzwerk gesprochen, wir haben dann einfach mal nach Kollegen geschaut, die auch neutral beraten und die uns dann einfach unterstützen. Wie im vorigen Blog schon erwähnt, sind wir mit 1,5 Stellen natürlich nicht allzu groß besetzt zurzeit und sind dann natürlich auf externe Hilfe mit angewiesen und haben sehr zuverlässige und fähige Architekten und Ingenieure und auch aus dem Handwerk Berater gefunden, die einfach in einem losen Netzwerk mit uns gemeinsam diese Aufgaben bewerkstelligen, bei der Beratung in den Rathäusern, bei auch Messeauftritten oder bei Veranstaltungen oder Vorträgen.
Bedeutet dies, dass im Prinzip die Fachingenieure oder überhaupt die Fachleute meistens von Ihnen kommen? Oder was passiert denn, wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, hier habe ich meinen Architekten mitgebracht? Wie sieht es denn dann aus? Wie funktioniert es dann?
Im Bestandsbau finden wir das leider sehr, sehr selten. Im Neubau hatten wir den Fall wirklich schon öfters mal dabei, dass die Leute wirklich, also der Bauherr mit seinem Architekten gekommen ist und wir haben gemeinsam diese Dinge durchbesprochen. Ich sage einfach, das wäre der optimale Fall, den würde ich mir öfters wünschen, weil damit hat man wirklich alle Beteiligten an einem Tisch und kann dann wirklich seine Gedanken mit reinbringen. Und die Architekten haben ja bei der Entwurfsplanung und bei der Ausgestaltung dieser ganzen Details natürlich auch ihre Gedanken mit reingebracht. Und dann kann man eine gemeinsame Schnittmenge finden, die dann wirklich dann auch wieder vor den Bauherren das Optimum ergibt. Also von dem her wäre es oft wirklich sinnvoll, man könnte wirklich diese Runde auch in der Beratung vergrößern, dass nicht nur der Bauherr einem gegenüber sitzt, sondern auch der Fachingenieur oder der Architekt oder auch der Handwerker, der einfach beteiligt ist an diesem Bauwerk.
Der Bauherr muss nicht unbedingt der Gebäudeeigentümer sein, darf auch oder kann auch der Mieter sein, gell?
Auch das ist möglich, genau. Klar werden wir bauliche Veränderungen natürlich mit Mietern nicht durchführen können, das wird natürlich immer schwierig. Aber wir haben natürlich bei der Energie, bei diesem Energiethema nicht nur diese Veränderungen an baulichen Maßnahmen, sondern es gibt ja auch sehr, sehr viele Möglichkeiten im Bereich des Nutzerverhaltens. Und wenn man mal den Energieverbrauch betrachtet, dann sind rund 30% oder können bis zu 30% durch individuelles Nutzerverhalten beeinflusst worden. Und da kann die beste Technik und die beste Baukonstruktion dann häufig nicht so viel hergeben, als die individuelle Nutzung durch die Bewohner innerhalb dieser Wohnung.
Das heißt, es ist was für den Eigentümer, für den Mieter, aber Sie machen ja auch zum Beispiel Schulprojekte.
Ja, wir sind auch in Schulen aktiv. Das heißt, eine ganz wichtige Zielgruppe ist natürlich die nächste Generation, die natürlich dann auch mit Energie sehr viel zu tun hat, aber auch wiederum nicht in diesem Gebäudetechnikbereich, sondern natürlich dann mehr mit den eigenen Haushaltsgeräten, die verwendet werden. Ob es dann um irgendwelche Spielekonsolen geht oder um das Handy-Ladekabel, das mit Standby-Verbrauch irgendwo in der Steckdose steckt. Das sind solche Dinge, die wollen wir finden. Wir wollen dann wirklich diese Stromfresser ermitteln. Wir wollen in den Schulprojekten dann den Unterricht mitgestalten und möchten in diesem Bereich dann einfach sensibilisieren zum Klimaschutz, zum Umweltbewusstsein und mit aktiven Projekten und aktiven Beispielen dann wirklich auch mit Messgeräten dann durch das Klassenzimmer marschieren oder auch die Messgeräte bekommen die Schüler mit nach Hause, um daheim mit ihren Eltern gemeinsam in der Wohnung noch Verbraucher zu suchen, um dann wirklich auch gemeinsam wieder festzustellen, wenn man sich beim zweiten Termin trifft, wie beim einen braucht der Fernseher Standby 12 Watt und der nächste kommt und sagt, wir sind aber bei 15 oder 18 Watt und wiederum der nächste kommt und sagt, unser Fernseher hat gar keinen Standby-Verbrauch. Das sind Dinge, wo man dann natürlich auch erläutern muss, warum ist das an den Geräten so und was ist Standby überhaupt oder Schein aus? Also diese Begriffe, die wir dann hier wieder finden an verdeckten Stromverbrauchern, die wollen wir aufspüren, die wollen wir benennen und da wollen wir dann auch Lösungsansätze bieten, damit wirklich die Schüler sagen, jawohl, ich kann hier aktiv was tun. Und man muss natürlich auch Anreize bieten und die Anreize, die sind natürlich dann häufig, dass wir euch die Vorschläge unterbreiten und sagen, macht doch ein Betreibermodell mit euren Eltern, was ihr an Energie einspart, könnt ihr dann vielleicht am Taschengeld oben drauf kriegen.
Das heißt, Sie gehen da persönlich in den Schulunterricht und klären auf. Schreiben Sie die Schulträger an oder kommen die auf Sie zu?
Genau, dieses Projekt ist eine zweiteilige Geschichte. Wir bieten es in Baden-Württemberg gemeinsam mit dem Umweltministerium Baden-Württemberg an. Hier ist es ein gefördertes Schulprojekt, auch mit klaren Rahmenbedingungen. Und in Bayern bieten wir das auf unsere eigene, also im Landkreis Neu-Ulm, bieten wir das auf unsere eigene Initiative mit an. Da sind einfach die Förderstrukturen ein kleines bisschen anders aufgestellt. Das Programm ist im Großen und Ganzen relativ ähnlich, was im Angebot dann vorhanden ist. Und wir versuchen über die Schulträger, über die Kommunen dann einfach dieses Projekt vorzustellen. Wir gehen in die Schulen mit rein, um natürlich auch dort die Informationen zu streuen. Und je nach Rückmeldung kommen wir dann mit unseren Energieberatern in den Unterricht und versuchen mit 2x2 bzw. 1x3 Unterrichtseinheiten dann dieses Thema zur Sensibilisierung und praktischen Durchführung durchzuführen.
Welche Schulen wählen Sie da aus?
Wir sind da komplett offen. Wir bieten das seit diesem Jahr von der Grundschule aus an. Letztes Jahr waren wir für die Grundschule noch nicht ganz aufgestellt, haben jetzt aber ganz engagierte Mitarbeiterin, freie Mitarbeiterin bekommen, die diese Grundschulprojekte sehr gut und auch pädagogisch klasse aufgearbeitet hat, um in diesem Bereich natürlich auch diese Angebote entsprechend zu gestalten. Wir waren aber dieses Jahr genauso auch in Berufsschulen mit diesem Projekt unterwegs. Also von dem her sind wir da von allen Schulen komplett dabei.
Die Technik entwickelt sich rasant fort. Wo können Sie selber sich denn schlau machen? Sie müssen ja immer up-to-date sein.
Ja, man muss natürlich immer schauen, dass das funktioniert, klar. Ja. Das Internet ist für uns natürlich auch ebenfalls ein wichtiges Medium, keine Frage. Aber wir haben natürlich dann einfach auch Kreise, wo wir unter den Energieagenturen vernetzt sind, wo wir mit den Ministerien vernetzt sind und können über diese Schiene natürlich auch viele Informationen erhalten, die uns dann natürlich wieder in unserer Arbeit weiterhelfen. Wir sind zwar als Energieagentur eigenständig und nicht einem Ministerium unterstellt, aber wir haben gute Netzwerke auch zu den Ministerien und Landesenergieagenturen, um dann entsprechenden Austausch und solche Dinge hinzubekommen.
Das heißt, ein Teil Ihrer Arbeit besteht darin, dass Sie sich selber erstmal wieder up-to-date bringen, fortbilden müssen, um eben wieder auf dem konkreten, aktuellen Stand zu sein und das wieder weitergeben zu können.
Genau.
Das ist ja ganz interessant, wenn man hier so Ulm und Neu-Ulm in einer gemeinnützigen GmbH drin hat. Das ist wie bei Radio Free FM. Sie haben aber auch Heidenheim drin, das heißt einen anderen Regierungspräsidenten in Heidenheim, als es für Ulm der Fall ist. Wie kommen Sie klar mit dieser Strukturierung?
Also das ist von der politischen Ebene her jetzt mit dem Regierungspräsidium zwar auf dem Papier vorhanden, Gott sei Dank ist das aber in der täglichen Arbeit nicht allzu intensiv bemerkbar. Also von dem her auch über die Landesgrenze selber ist es immer wieder spannend, jetzt nach Bayern und Baden-Württemberg zu blicken. Macht sich viel bei den Förderprogrammen bemerkbar, ist jetzt aber, ich sage jetzt mal, für das normale Tun mit den Bürgern und mit unseren Kunden direkt weniger ein Problem. Da funktioniert es eigentlich reibungslos.
Die Förderprojekte wollen wir natürlich auch noch beleuchten. Ein Stichwort habe ich noch, Stromsparcheck. Was ist denn das für ein Ding?
Stromsparcheck ist ein ganz spannendes Projekt auf Bundesebene initiiert. Und zwar gibt es das Ganze schon seit 2009. Wir waren von Anfang an mit am Start, gemeinsam mit der Caritas, mit dem Caritas-Standort Ulm. Es geht bei diesem Stromsparcheck darum, dass man Langzeitarbeitslose, Arbeitslosengeld 2-Bezieher, versucht zu sensibilisieren und mit einer Schulung selber zu Akteuren zu entwickeln. Also der erste Punkt ist, dass wir als Energieagentur diese technische Schulung durchführen, gemeinsam mit der Caritas Ulm, und qualifizieren Langzeitarbeitslose dann zu Stromsparhelfern und Wassersparhelfern. Das heißt, die kriegen dann einfach mal die technischen Hintergründe, die umweltpolitischen Hintergründe, wie das Ganze eigentlich vonstatten läuft, warum Strom einsparen und Wassersparen wichtig ist, auch mit Heizenergie und Wärme. Und im zweiten Zug gehen diese Stromsparhelfer dann in ebenfalls Hartz IV bzw. Wohngeld- oder Sozialhilfehaushalte rein. Natürlich auf freiwilliger Ebene ist keine Frage. Da wird niemand dazu verdonnert, dass er diese Stromsparhelfer jetzt reinlassen muss. Aber wir bieten dieses Programm an. Und auf freiwilliger Ebene können die Haushalte sich dann bei der Caritas-Stelle in Ulm melden. Wer möchte, kann das aber auch gerne über uns machen. Wir leiten es dann weiter. Und dann kommen unsere Stromsparhelfer, die wir ausgebildet haben, schauen sich die Wohnung an. Schauen nach, was sind für Beleuchtungen vorhanden, was sind für Wasserdurchflussmengen denn an der Dusche oder an den Wasserhähnen vorhanden, sind irgendwelche Standby-Abschaltmöglichkeiten initiiert oder auch nicht. Und in diesem Bereich können wir dann auch mit einem Starterpaket von rund 70 Euro Wert direkt in diesen Haushalten diese Maßnahmen einbauen. Also der Haushalt gewinnt nur dran und hat des Weiteren die Möglichkeit, dass er die Stromkosten deutlich senken kann. Und zwar im Durchschnitt, Bundesdurchschnitt, rund 15% können wir ein Ersparnis rausholen. Und im Wasserbereich sogar ca. 12%. Davon profitieren aber dann eher wieder die Kommunen in den meisten Haushalten. Und durch diese Einsparung selber hat der Haushalt natürlich auch langfristig was. Also er bekommt das Starterpaket im Wert von rund 70 Euro plus die Einsparung, die er natürlich langfristig hat. Und hat dadurch natürlich die Möglichkeit, auch seine doch sehr engen finanziellen Strukturen dadurch ein kleines bisschen zu entspannen.
Wie viele Stromsparhelfer haben Sie denn, die mit Ihnen zusammenarbeiten?
Also wir haben bisher über 40 Stromsparhelfer ausgebildet. Wir haben natürlich seit 2009, seit wir mit den Stromsparhelfern aktiv dann gearbeitet haben, jetzt 40, 50 ausgebildet, die aber nicht mehr alle da sind, weil natürlich viele auch wieder ins Arbeitsverhältnis gewechselt haben. Es sind natürlich auch einige, die sind aus der Maßnahme ausgeschieden, weil die ARG natürlich entsprechend die Zuweisungen dann uns erteilt, aber irgendwann laufen die Maßnahmen natürlich dann auch wieder aus. Und über die Schiene haben wir zurzeit momentan so 12 bis 15 Stromsparhelfer, die aktiv dem Projekt zur Verfügung stehen.
Wer bezahlt jetzt diese Stromsparhelfer?
Das Ganze geht über die ARG. Also die ARG ist ein weiterer Partner, der in diesem Bereich einfach aktiv wird und natürlich dann dieses Projekt mit unterstützt. Es gibt Bundesfinanzmittel, um diese 70 Euro Starterpakete zu finanzieren. Und es gibt natürlich entsprechende Forderungen, die natürlich die Arbeit an der Caritas und der Energieagenturen damit finanzieren noch.
Die GmbH wird wahrscheinlich durch ihre Träger, durch Mitgliedsbeiträge finanziert, die Gesellschafter oder wie sieht es genau aus?
Ja, wir haben natürlich schon Eigenanteile, die wir bringen müssen. Wir wollen das nicht auf unsere Gesellschafter komplett abwälzen und sagen, das steht hier allein in der Verantwortung. Unser Ziel ist natürlich, einen möglichst hohen Anteil zu schaffen über Projekte, gerade über Schulprojekte, über diese Caritas-Projekte mit diesem Stromsparcheck, aber auch mit weiteren Projekten, die wir anbieten den Kommunen. Und den rechtlichen Abmangel, wie man so schön sagt, tragen unsere Gesellschafter dann.
Im Prinzip, wenn man sich beraten lässt, ist die Erstberatung kostenlos. Wann beginnt es denn eventuell, was zu kosten?
Also wir bieten diese Leistung natürlich für das erste Mal kostenfrei an. So steht es in unseren Statuten und so handhaben wir das natürlich auch. Wenn natürlich Bürger und Bürgerinnen kommen, die im Bereich, ja, sagen, wir brauchen diese Leistung einfach noch ein zweites Mal. Wir haben jetzt einfach diese Erstberatung in Anspruch genommen. Das war in Ordnung, das hat alles wunderbar gepasst. Aber es hat sich jetzt aus dieser Beratung einfach viele neue Fragen ergeben, die wir natürlich jetzt nochmal neu behandeln wollen oder komplett neue Strukturen oder vielleicht auch an dem Gebäude ganz neue Maßnahmen, die man vorher irgendwie gar nicht bedacht hat. Dann kann so eine Zweitberatung in Anspruch genommen werden. Es gibt aber auch Bürgerinnen und Bürger, die sagen, wir wollen das nicht an der Geschäftsstelle oder im Rathaus durchführen, sondern wir wollen, dass die Energieagentur wirklich bei uns vor Ort kommt, was wir dann in Ausnahmefällen auch tun, müssen aber dann einfach auch unseren Mehraufwand, den wir dort durch haben, berechnen.
Wie schwer ist denn so ein Energiepass, Herr Meckle?
Was wiegt denn der?
Braucht man den, wenn man ein Gebäude verkaufen möchte?
Ein Energieausweis ist notwendig, wenn verkauft oder vermietet wird. Also wir können ganz klar definieren, diesen Energieausweis braucht keiner, der in einem Gebäude drin schon seit 10 Jahren wohnt und sagt, jetzt möchte ich mal wissen, was habe ich eigentlich hier von Energieverbrauch, weil er weiß es ja eigentlich. Also von dem her ist dieser Energieausweis nur dann notwendig, wenn wirklich ein Gebäude verkauft wird oder neu vermietet wird. Und dann müssen sich die zwei also der Verkäufer und Käufer, soweit einig sein, dass sie sagen, jawohl, wie wollen wir das Ganze dann abwickeln.
Wo holt man sich so einen Energiepass? Wer erstellt ihn?
Energieausweise bekommt man bei den Energieberatern. Das müssen also entweder Energieberater sein als Architekten oder Ingenieure oder auch Energieberater des Handwerks mit dieser Zusatzausbildung, die sie bei der Handwerkskammer erlangen können.
Okay, was steht in der Energieeinsparverordnung für Gebäude drin? Wer muss diese beachten?
Das ist unser oberstes Gesetzbuch, die Energieeinsparverordnung. Die ist das letzte Mal im Oktober 2009 novelliert worden. Und wir stehen momentan gerade vor einer neuen Regelung. Die nächste Novellierung, die soll 2012 erfolgen. Und in dieser Energieeinsparverordnung wird dann das komplette Berechnungsverfahren definiert. Hört sich wahnsinnig, ja, spannend an. Wichtig ist natürlich, es werden auch einzelne Werte einfach nochmal definiert in Form von einzelnen Bauteilen. Wie gut muss ich die Dämmung anbringen an meiner Außenwand, an meinem Dach und allem, was dazugehört. Wir haben aber auch ein paar Übergangsvorschriften mit dabei drin, also Nachrüstverpflichtungen und solche Dinge, dass man einfach Heizungen, die älter sind als 78, austauschen muss oder dass die oberste Geschossdecke, wenn sie begehbar und zugänglich ist, gedämmt werden muss, wenn keine Dämmung vorhanden ist. Also es gibt da immer wieder so ein Wenn und Aber dazu. Aber in dieser Energieeinsparverordnung kann man dann einfach nochmal rauslesen, wie sind die Gebäude heute eigentlich vom Bestand zu führen und wie hat man neu zu bauen. Und wenn man was verändert, wie sollte das Ganze dann wirklich dann auch ausgeführt werden? Wir sind hier aber auch, das vielleicht, wenn ich das noch erwähnen darf, dazu in einem Punkt. Hier kann man nicht sagen, die Energieeinsparverordnung interessiert mich nicht. Ich baue, wie ich möchte. Hören wir leider sehr oft. Deswegen möchte ich das hier noch mit dazu erwähnen. Sondern diese Energieeinsparverordnung ist ein Gesetz und die gilt für alle Gebäude. Und wer etwas macht, muss sich daran auch halten. So wie im Straßenverkehr auch. Da kann ich nicht einfach sagen, ich fahre bei Rot über die Ampel.
Was steht im Erneuerbare Energien-Wärmegesetz drin?
Ja, der Punkt der erneuerbaren Energien soll natürlich stetig vorangeschritten werden und die Energieeinsparverordnung, die kümmert sich eigentlich nur darum über den Wärmeschutz und wie die Heizungsanlagen dann einfach ticken müssen, dass die Gebäude funktionieren. Die E-Wärmegesetze, da gibt es eines, beziehungsweise man muss andersrum sagen, es gibt nur ein Gesetz, das in Baden-Württemberg geschaffen wurde für Neubauten und Altbauten. Dieser Neubauteil, der war so erfolgreich und so gut angenommen, dass der Bund gesagt hat, jawohl, dieses Gesetz ist ja klasse, was die Baden-Württemberger da auf die Füße gestellt haben. Das übernehmen wir und verbessern das noch ein kleines bisschen. Also wer heute einen Neubau gestaltet, muss das Bundesgesetz beachten und muss 15% erneuerbare Energien in irgendeiner Form bereitstellen. Entweder in Form einer Solaranlage oder in Form von entsprechenden Bioölen, Biogasen oder einem Wärmeschutz oder über Kraft-Wärme-Kopplung oder über Wärmepumpen oder Holzheizungen. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und im Altbaubereich trifft das Ganze natürlich nur die Baden-Württemberger. Sobald die zentrale Heizungsanlage ausgetauscht wird, müssen die Baden-Württemberger eine 10% Erfüllung bereitstellen mit diesen erneuerbaren Energien und über diese Schiene dann einfach auch diese erneuerbaren Energien in die Marktreife bringen und natürlich auch einfach unserem Klima etwas Gutes dabei tun.
Was es derzeit Neues gibt zum Thema erneuerbare Energien und welche Förderprogramme derzeit laufen, erfahren wir gleich. Die Energieagentur in Ulm ist heute unser Thema. Roland Meckle, der Geschäftsführer, unser Gast, Herr Meckle. Was gibt es denn jetzt konkret an erneuerbaren Energien hier in Ulm oder was gibt es Neues zu berichten zu diesem Thema?
Wir haben einen großen Umbruch zurzeit auch bei uns in der Region. Man sieht, dass mittlerweile einige Windräder stehen. Wir haben einen neuen Windatlas bekommen, der natürlich jetzt auch neue Gebiete wieder ausweist. Und die Diskussion wird sicherlich in den nächsten Wochen recht spannend werden. Wo stellen wir eventuell neue Windräder auf und wo wollen wir sie vielleicht gar nicht haben? Also das ist ja immer das Für und Wider, was wir natürlich bei diesen Technologien auch wieder finden. Wir haben natürlich einen Ausbau an der Donau mit erneuerbaren Energien. Die SWU hat das bezüglich natürlich schon einiges hier bewerkstelligt. Wir haben natürlich immer wieder neue Energieparks in Form von Photovoltaikanlagen, die in der Gegend gebaut wurden. Aber ich denke, das spannendste Thema ist nicht, was die Großen immer an Großprojekten starten und machen, sondern es hat jeder einzelne Bürger die Möglichkeit, natürlich mit erneuerbaren Energien was zu tun. Ob er das Ganze, wenn es bei ihm passt, mit Holz bewerkstelligt an seiner Gebäudeheizung oder ob er sein Dach verwendet, um entsprechend mit Photovoltaik Strom zu produzieren im Eigenverbrauch oder auch mit Netzeinspeisung oder vielleicht auch wirklich dann eine solarthermische Anlage installiert, die seine Heizungsanlage deutlich unterstützt. Ich denke, Möglichkeiten finden wir eigentlich fast für jeden Hausbesitzer irgendwas zu tun und in diesem Bereich dann wirklich aktiv mit einzusteigen und nachhaltig sein Gebäude zu betreiben.
Wie wird das derzeit gefördert? Wer beantragt für einen die Fördermittel und welche Kredite, günstige Kredite gibt es eventuell?
Wir unterscheiden zwischen den Zuschüssen und den Krediten. Man muss immer die einzelne Maßnahme betrachten, die man vorhat. Wir haben über die KfW-Förderbank sehr viele Instrumentarien, um Förderungen zu bekommen, bei Krediten sowohl als auch bei den Zuschüssen. Alles, was im Kreditbereich vonstatten läuft, geht eigentlich dann über die Hausbanken von der Beantragung. Das geht ohne die Bank nicht, wenn man einen Zuschuss haben möchte. Die Zuschüsse muss man häufig selber beantragen im Voraus bei der KfW. Ganz wichtig, im Nachhinein, wenn die Maßnahme begonnen ist, geht da häufig nichts mehr. Und wenn wir dann natürlich in die erneuerbaren Energien gehen, also jetzt zum Beispiel für eine Solaranlage, für eine Wärmepumpe, dann bekommt man auch Fördergelder bei der BAFA, dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Hier gibt es ganz interessante Zuschüsse. Für dieses Jahr zum Beispiel, wer eine heizungsunterstützte solarthermische Anlage montiert auf dem Dach, bekommt er 120 Euro pro Quadratmeter. Wird nächstes Jahr auf 90 Euro abgesenkt, aber auch das ist immer noch eine interessante Zahl, weil man hier einfach doch auch eine ganz tolle Förderung bekommen kann. Also die Möglichkeit dann mit Zuschüssen hier was zu gestalten, wird zurzeit auch sehr deutlich angefragt und das wollen die meisten auch, dass sie sagen, wir möchten einen Zuschuss erhalten. Die KfW bietet Zuschüsse auch an, wenn man das Gebäude saniert, wenn man die Fenster austauscht, eine Wärmedämmung anbringt an den verschiedenen Stellen des Gebäudes oder auch die Heizungsanlage auf Gas- oder Ölbrennwerttechnik ausstattet und entsprechend mit Technologien versieht, die energieeffizient sind. Dann kann man auch hier 5% der Investitionssumme an Fördergeldern bekommen. Wer aber natürlich sagt, die 5% sind für mich uninteressant, ich möchte einfach diese besonders günstigen Kredite in Anspruch nehmen, die wir zurzeit vorfinden, der kann bei der KfW in den optimalsten Bedingungen bis zu 1% Zinssatz zurzeit erhalten. Und 1%, das ist also wirklich richtig gut, da kann man toll investieren und natürlich auch langfristig tolle Maßnahmen damit ausführen.
Vieles finanziert sich ja selber dadurch, dass gewisse Zahlungen garantiert sind. Wenn man Photovoltaik hat zum Beispiel, bekommt man ja, ich weiß nicht, 17 Cent oder so pro Kilowatt.
Genau, das Erneuerbare Energiengesetz garantiert uns natürlich dann für jede eingespeiste Kilowattstunde Strom, die wir haben, entsprechende Sätze. Mhm. Hängt immer von der Größe der Anlage an und wie vorher schon erwähnt, ob ich das Ganze als eine Eigenverbrauchsanlage mache oder dann mit 100% Netzeinspeisung und entsprechend werden die Fördersätze bezüglich dann gestaffelt.
Was ist denn für Sie das nächste große Projekt, das Sie angehen? Eine Präsentation oder irgendwas?
Wir haben jetzt ein riesengroßes Projekt gerade hinter uns, und zwar das Gebäude Home Plus. Das haben wir vor der Handwerkskammer Ulm jetzt über 2,5 Monate stehen gehabt. Ein Plus-Energiehaus, wo man wirklich mal sieht, wie kann Bau in der Zukunft aussehen. Dieses Gebäude wird jetzt vermutlich in Kürze abgebaut, kommt wieder nach Stuttgart. Und in Stuttgart kann man es dann auch weiter besichtigen. Ein zweites Projekt, was wir jetzt natürlich in Kürze angehen, ist natürlich dann über die Wintermonate wieder die Vorträge und die Messen, die natürlich dann wieder verstärkt kommen. Das heißt, wir sind mit verschiedenen Volkshochschulen wieder mit Vorträgen natürlich unterwegs. Des Weiteren haben wir aber auch eine neue Messe, die nächstes Jahr im Januar, 21. oder 22. Januar nach Neu-Ulm kommt, in die Ratiopharm Arena. Und bei dieser Messe sind wir als Mitveranstalter dabei und gestalten auch an diesem Samstagnachmittag dann ein Vortragsprogramm gemeinsam mit der Architektenkammergruppe, um hier einfach auch wieder neutrale Vorträge zu allen Themen, die natürlich hier gefragt sind, anzubieten.
Wunderbar. Sagen Sie doch mal, wie kann man Sie denn erreichen? Website, Telefon, weiß nicht.
Ja, wir haben also alle Möglichkeiten der Erreichbarkeit. Das eine ist das Telefon, die Ulmer Vorwahl 0731 und dann unsere Telefonnummer, die 173271. Wir haben aber auch ein Internet und unsere Homepage-Adresse lautet www.regionale-energieagentur-ulm.de. Ein bisschen lang, aber es geht. Und wir können natürlich auch per E-Mail erreicht werden unter der fast gleichen Adresse, die info@regionale-energieagentur-ulm.de.
Herr Meckle, welche Energien sind denn aktuell hauptsächlich im Einsatz und was wird sich da in Zukunft ändern?
Wir haben in letzter Zeit einiges an Trendwenden mitgemacht. Vor ein paar Monaten, kann man fast schon sagen, war sehr viel die Holzheizung in Form von Pellets eigentlich beliebt. Und viele Leute haben sich diesbezüglich einfach erkundigt. Kurz davor war eine große Welle mit den Wärmepumpen. Und wenn man momentan das Ganze so ein bisschen sieht, wird sehr viel auch wieder die Gasbrennwerttechnik angefragt. Also der Gasenergieträger ist nicht vom Tisch. Der wird immer noch stark angefragt und hat einfach auch seine Vorteile mit dabei. Und das richtige Maß dafür zu finden, welcher Energieträger passt jetzt zu welchem Gebäude oder zu welchem Haushorn, das ist natürlich dann auch eine dieser Aufgaben, die wir als Energieberater versuchen zu bewerkstelligen.
Wer oder was entscheidet letztendlich im Einzelfall, was man anwendet?
Zurzeit leider häufig der Preis. Und da muss man natürlich dann einfach auch nochmal argumentieren, beziehungsweise in diesem Bereich einfach auch eine neue Betrachtung mit reinbringen. Das sind solche Dinge, die häufig bei uns angesetzt werden in Form, dass man nur die jetzige momentane Investition sieht und sagt, was kostet mich das jetzt, wenn ich die alte Heizung rausreiße, eine neue Heizung einbaue oder sonstige Maßnahmen in der Wärmedämmung durchführe. Was zurzeit aber sehr wenig beachtet wird, das ist einfach, wenn wir jetzt diese Investition tätigen, wie sieht das Ganze aus dann auf die nächsten 30 Jahre oder 15 oder 20 Jahre, je nach Anlage oder Veränderung, die wir durchführen. Und wenn man diese Nachhaltigkeit betrachtet, dann sieht das häufig mit den Energieträgern doch ein kleines bisschen anders aus, dass man dann nochmal von Gebäude ganz neu das Ganze betrachten muss.
Geht uns irgendwann mal die Energie aus?
Ich glaube, nein. Es wird immer irgendeine Form an Energie geben, die wir nutzen können, die für uns verfügbar steht. Und von dem her wird sicherlich eine Umstellung sein, dass wir von dem Gewohnten, wie wir es bis jetzt einfach betrieben haben, weg müssen und sicherlich uns neu aufstellen müssen. Aber ich denke, die Energie geht uns sicherlich nicht aus. Und wir müssen dann halt einfach neu das Ganze haushalten. Und dazu gehört, dass wir halt einfach auch nicht nur die Energieträger, die wir einsetzen, betrachten müssen, sondern halt einfach auch die Effizienzsteigerung hinkriegen müssen. Und es wird einfach auch von der DENA, also die Deutsche Energieagentur, mit klaren Zahlen schon hantiert. Wir brauchen eine Energieeffizienzsteigerung bis 2050 von über 50%. Und das sind natürlich schon dann auch enorme Anstrengungen, die dahinter stecken.
Was ist denn Ihr persönlicher Wunsch, gerade im Hinblick darauf, was die Zukunft erfordert, an die Politik, an die Menschen?
Also für mich ganz wichtig wäre einfach, wie gerade schon erwähnt, dieser nachhaltige Gedanke, dass wir wirklich mal betrachten, sämtliche Materialien, die wir einsetzen, wie viel Energie haben wir denn schon mal reingesteckt in das Produkt? Und dass wir dann natürlich auch die Betrachtung sehen auf eine Nutzungsdauer, die einfach angemessen ist und dadurch einfach mal neue Erkenntnisse gewinnen. Also diese Nachhaltigkeit ist mir ganz wichtig. Eine weitere wichtige Geschichte, denke ich, ist einfach, wir sollten die Potenziale nutzen, die wir einfach kostenfrei zur Verfügung gestellt kriegen und die wir einfach auch hervorragend nutzen können. Ich denke da jetzt gerade an ein Beispiel. Wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, aber ich denke, wir haben wahnsinnige tolle Möglichkeiten über die Solarthermie mit Niedrigstenergiehäusern oder Plusenergiehäusern sogar wirklich dann eigentlich die Gebäude so weit abzudecken, dass wir keine weitere große Energieformen benötigen. Für den Neubau natürlich immer eine optimale Geschichte. Bestandsbauten sind da immer ein kleines bisschen schwieriger, aber ich denke auch für Bestandsgebäude können vernünftig realisiert worden, modernisiert worden und vernünftige Konzepte entwickelt worden. Und für die Politik, beziehungsweise jetzt einfach für die höhere Ebene, sagen wir mal so, würde ich mir wünschen, einfach die Sicherheit bei den Förderprogrammen. Wir hatten leider ja enormes Auf und Ab bei den Förderprogrammen, dass Programme außer Kraft gesetzt worden sind, teilweise rückwirkend, dass die Konditionen nach oben geschraubt bzw. wieder nach unten geschraubt wurden. Also es war keine Kontinuität da. Man konnte als Energieberater einfach nicht sagen, heute beraten wir in die Richtung und morgen sind die Förderprogramme immer noch real, sondern die haben sich meistens schon verändert gehabt. Das hat unser Leben als Energieberater natürlich nicht gerade unbedingt bereichert. Aber wenn wir jetzt einfach da wieder etwas Kontinuität reinkriegen, wenn wir natürlich wieder wissen, wie geht's weiter und langfristig planen können, ich denke, dann haben wir auch da wieder tolle Möglichkeiten, natürlich auch mit den Förderprogrammen entsprechend diese Dinge auszugestalten. Und das Ziel wäre natürlich, dass wir es irgendwann mal gar nicht mehr brauchen, diese Förderprogramme, sondern dass wir es wirklich dann mit den entsprechenden technischen Möglichkeiten und auch mit den finanziellen Möglichkeiten, dass Energieeffizienz und Energieeinsparung einfach direkt zu bewerkstelligen sind.
Herr Merkle, herzlichen Dank für Ihren instruktiven Beitrag. Sagen Sie noch mal kurz die Website.
Ja, die Website der Regionalen Energieagentur lautet www.regionale-energieagentur-ulm.de.
Das war's dann schon wieder in der Plattform Redaktion, Musik, Zusammenstellung und am Mikrofon seit 16 Uhr. Friedrich Hoog, danke fürs Zuhören. Die Technik besorgte heute der Nico.